Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Und heute begrüße ich mal wieder zum x-ten Mal im Laufe der letzten Jahre Jens Berger von den Nachdenkseiten. Hallo Jens.
Hallo Tom, grüß dich.
Grüße dich auch. Es sind ja für dich auch aufregende Zeiten im Moment, denn wir haben ja nicht nur kriegsähnliche Zustände oder Krieg oder Konflikte oder militärische Operationen oder wie man das auch nennen will, sondern wir sind ja auch wirtschaftlich in einer sehr interessanten Situation. Wobei interessant jetzt, ja, ist ein sehr neutraler Begriff. Man könnte auch sagen, wir steuern auf ein Desaster zu unter Umständen. Aber gut, du bist der Ökonom, ich bin es nicht. Wir wollen heute sprechen über den Rubel. Der Rubel rollt und zwar in Richtung Russland, beziehungsweise, um es mal ein bisschen simpler zu formulieren, Russland hat ja entschieden, dass Gaslieferungen oder auch Öllieferungen, ich weiß gar nicht, nur Gas, auch Öl?
Die Rede war nur von Gas.
Okay, dass also Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlt werden dürfen. Daraufhin war, glaube ich, Ratter Robert Habeck der Erste, der Vertragsbruch gebrüllt und gepöbelt hat und aufgestampft ist wie ein bockiger kleiner Junge. Und auch sonst hieß es natürlich, mein Gott, was machen wir denn jetzt? Und jetzt müssen wir die ja doch weiter finanzieren, damit sie ihren Krieg führen können. Denn wir brauchen ja noch das Öl. Und vor dem Herbst wird das ja alles nichts, dass wir komplett unabhängig sind oder alles mit der Sonne und der, und naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht fasst du nochmal auf seriöse Art und Weise zusammen, wie jetzt die ersten Reaktionen gewesen sind und schilderst dann vielleicht, was du davon hältst. Du hast da vor kurzem mir auch einen Artikel zugeschrieben. Also wie ist die Argumentation der Habecks und Co.?
Ja, das finde ich eigentlich sehr spannend. Von der Leyen hat sich auch in dieser Art und Weise geäußert. Dazu muss man wissen, es ist ja nicht so, dass Deutschland oder gar die EU oder die EU-Kommission jetzt Gas einkaufen aus Russland und das dann bezahlen, sondern es sind ja bilaterale Verträge zwischen Firmen. Also beispielsweise E.ON kauft Gas dann von Gazprom. So, und wie die Verträge jetzt im Detail aussehen, weiß natürlich keiner, die sind Verschlusssache. Aber auf jeden Fall ist es eine bilaterale Angelegenheit. Das hat der Vorstand von E.ON zu beschließen, ob er jetzt auf dieses Angebot eingeht, ob er darauf nicht eingeht, was er damit macht, ob er es als Vertragsbruch ansieht. Aber das ist keine Frage der Politik. Die Politik schafft die Rahmenrichtlinien, das ist richtig. Aber ich meine, gut, dafür haben wir in Anführungszeichen ja nun die Versorgung ja liberalisiert, privatisiert. Eben, dass es eine Sache der einzelnen Unternehmen ist und nicht des Staates. Früher hätte der Staat sicherlich ja dort auch ein Mitspracherecht gehabt. Das hat er meines Wissens überhaupt gar nicht. Also ich wüsste nicht, was jetzt, da müsste wahrscheinlich ein Gesetz verabschiedet werden. Also das Bundeswirtschaftsministerium kann nicht so tief jetzt in Unternehmensentscheidungen eingreifen, die E.ON oder Wintershall jetzt betreffen.
Gut, das heißt also, da ist sowieso erstmal eine ganze Menge heiße Luft, denn wenn Habeck sagt, irgendwie Vertragsbruch, wenn es denn überhaupt einer ist, ist es zumindest keiner mit ihm, denn er hat überhaupt keinen Vertrag mit Gazprom oder wem auch immer geschlossen. Ja, es lebe die, jetzt muss ich mein Mailprogramm eben noch ausmachen.
Mach das.
Ich bin ja so schlecht vorbereitet, das gibt's ja gar nicht.
Derzeit kann ich nochmal was zu dem Vertragsbruch erzählen kurz.
Ja, mach das doch mal.
Denn ob es jetzt, wie gesagt, da keiner jetzt die Verträge genau kennt, kann auch keiner sagen, ob da jetzt die Transferwährung, in der letztendlich bezahlt wird, ob die da genannt ist. Wahrscheinlich ist sie da genannt. Aber das ist jetzt kein Kernbestandteil des Vertrags. Also ich erkläre das mal kurz. Also das Wichtige, was im Vertrag drin steht, das sind so die Förderbedingungen, die Mengen und natürlich der Preis, das ist klar. Wobei ich jetzt noch nicht mal weiß, ob dieser Preis überhaupt täglich neu festgelegt wird durch diese Klauseln, ob das monatlich ist, ob das jährlich ist, ob der vielleicht sogar ganz festgelegt ist. Wie gesagt, das sind Verträge, die kennt keiner. Also ich hatte ja früher mal zu meinem Berufsanfang in der Wasserversorgung gearbeitet. Also da waren die Verträge so, dass die Anpassungen quartalsweise waren. So Faktoren dann waren beispielsweise waren Arbeitskosten und waren Energiekosten. Da hat man dann die Tabellen immer vom Statistischen Bundesamt in den Veröffentlichungen nachgeguckt, die dann bei Excel einfach eingegeben und hatte man den neuen Preis, der bezahlt werden musste. Und so ähnlich läuft das natürlich bei den Gasverträgen auch, dass da bestimmte Anpassungsklauseln drin sind. Und in diesen Anpassungsklauseln werden mit Sicherheit auch Währungen drin sein, also Währungsschwankungen. Bei internationalen Geschäften ist das immer mit drin. Ich nehme mal stark an, dass da Russland sich gegen Währungsschwankungen beim Euro und beim Dollar abgesichert hat und umgekehrt natürlich die Käufer E.ON beispielsweise auch. Ist ja ein beidseitigen Vorteil. Ne? Man will ja eine kalkulierbare Basis haben. Man will wissen, was man, was für Investitionen man plant, was für Einnahmen man hat. Und deshalb sichert man sich gegen so eine Währungsschwankung ab. Aber das wiederum, wie gesagt, hat nichts damit zu tun, wie das Gas jetzt bezahlt wird. Das ist eine rein technische Angelegenheit.
Machen wir mal. Genau. Ich glaube, bevor du darauf kommst, also das passt, glaube ich, ganz gut, weil ich bin jetzt mal E.ON, ne? Und du bist jetzt mal Gazprom.
Wir machen ein anderes Beispiel, Tom. Ich verkaufe dir mein Auto.
Okay, dann verkaufst du mir dein Auto. Ich habe aber jetzt.
Ich sag jetzt mal 10.000 Euro ist das Auto wert. So, du gehst. Ja. Da machen wir einen Vertrag. Ob du mir das jetzt in Euro bezahlst, ob du es mir in Dollar, in Forint, in türkischer Lire, in Renminbi, in Yen oder sonst was bezahlst, ist mir prinzipiell vollkommen wurscht. Denn du gibst mir
das. Nee, eben nicht.
Doch.
Eben nicht. Nein.
Ja. Warte mal kurz. Ich gucke dann, was der Umrechnungskurs ist momentan. In Dollar, sagen wir jetzt mal beispielsweise, so, du gibst mir das Geld in Dollar, ich gehe zu meiner Bank und wechsle das Geld sofort in Euro um. So, das kostet allerdings Geld, das ist klar. Die Umtauschgebühren kosten Geld. Deshalb ist es für uns beide von Nachteil. Warum sollten wir es in Dollar machen? Das ist ja Quatsch. Du zahlst Umtauschgebühren, ich zahle Umtauschgebühren. Gebühren ist Unsinn. Aber letztendlich ist es vollkommen wurscht. Das ist ein Nullsummengeschäft. Du tauschst deine Euros in Dollar um, ich tausche die Dollar dann wieder in Euro um. So ist ein Nullsummenspiel, an dem letztendlich nur die Bank verdient hat, die uns aber vollkommen wurscht ist. Das hat jetzt auch nichts mit Kursen zu tun, weil wie gesagt, es ist ja just in time. Also in dem Moment, in dem ich es bekomme, tausche ich es um. Ich halte das ja nicht jahrelang oder monatelang, das Geld jetzt in Dollar, sondern ich tausche es sofort um. Und so kann man sich das im Prinzip jetzt bei dem Bezahlen von Gaslieferverträgen auch vorstellen. Das ist vollkommen wurscht, dass der Rechnung das bezahlt wird. Welcher Währung das bezahlt wird.
Wir machen das ohne Rechnung. Aber egal. Jetzt sind wir uns also einig. Wir einigen uns auf Euro oder Dollar oder Lira oder was auch immer. Jetzt ist es aber ja, im Ölgeschäft ist es jetzt ja nur mal ein bisschen anders. Und bleiben wir mal bei deinem Auto. Ich sag, okay, 10.000 Euro ist ein Wort, kriegst du. Und du sagst, ich will aber keine Euros, ich will Rubel. Und dann sage ich, ich habe aber gar keine Rubel. Und dann muss ich im Prinzip das machen, was du jetzt eben schon beschrieben hast. Dann muss ich zur Bank laufen, muss die Euros in Rubel eintauschen und dann gebe ich sie dir eben.
Das ist so lange, wir beide tauschen dürfen und tauschen können bei der Bank, ist das kein Problem. Aber jetzt kommt natürlich die Sondersituation, deshalb ist Russland ja umgestiegen, da Russland durch die Sanktionen keinen freien Zugriff auf Euro und Dollar oder sonstige Währungen hat. Der Yen ist betroffen, kanadische Dollar, australische Dollar wären noch betroffen. Da hat Russland keinen Zugriff drauf. So, deshalb hat Russland natürlich ein starkes Interesse daran, dieses Geschäft nicht in diesen Währungen abzuwickeln, sondern in irgendeiner Währung, über die man auch verfügen kann. Und da bietet sich natürlich aus einem ganz speziellen Grund der Rubel an, da der Rubel momentan gestützt werden muss. Dadurch die Sanktionen ist der Rubel ja erstmal abgeschmiert, hat im Wert verloren. Und wenn Russland Rubel haben will, dann heißt das, dass die Käufer ihr Geld ja in Rubel umtauschen müssen. Ob es jetzt vom Euro ist, über Franken, über Renminbi, über Forint, türkische Lira, vollkommen wurscht. Aber auf jeden Fall wird dadurch eine Nachfrage nach Rubeln auf dem Markt generiert.
Okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Nochmal ganz kurz zurück, nur für die Einordnung. Also faktisch ist es so, dass ja eine riesige Welle durch die Medien und die Politik ging, was jetzt Russland alles Schreckliches gemacht hätte, dadurch, dass es jetzt in Rubel halt bezahlt werden will. Du sagst aber, faktisch ist es fast wurscht. Also der größte Nachteil an dieser Geschichte ist, dass halt irgendwie letztlich Wechselgebühren zustande kommen. Genau. Und dann aber jeder sein Geld kriegt und diese Wechselgebühren werden dann natürlich, das ist ja der kapitalistische Adam Riese, die werden dann natürlich auf die Preise der Energieanbieter umgeschlagen. Das wird dann aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel sein. Über die Energie- und Spritpreise sprechen wir ja gleich auch nochmal. Aber das heißt, die Situation ist jetzt für uns im Prinzip erstmal mehr oder weniger harmlos, oder? Jetzt nur auf Deutschland bezogen.
Ökonomisch ja. Ökonomisch vollkommen. Ja. Es gibt also es gibt ja noch zwei weitere Punkte, die genannt werden. Der eine Punkt ist unter anderem vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, von dem Jens Südekum, eigentlich ein ganz guter Ökonom. Ich wundere mich daher auch, dass er so eine Aussage tätigt, ist, dass damit die Sanktionen umgangen werden oder sogar gegen die Sanktionen verstoßen wird.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Nee, das habe ich auch nicht wirklich verstanden, wie er das halt meint. Ich meine, dass es natürlich umgangen wird in einer Art und Weise ist klar, aber wir dürfen uns nicht anmaßen, dass sämtliche Länder auf der Welt unseren Sanktionen folgen. Also wenn ich jetzt nur mal ein Beispiel, E.ON macht das über sein Schweizer Konto, über irgendeine Schweizer Filiale, und tauscht die Euro erst in Franken um. So, dann kann E.ON selbstverständlich die Franken in Rubel umtauschen, denn die russische Zentralbank und russische Banken sind in der Schweiz, stehen nicht auf einer Sanktionsliste. So, das heißt, das ist vollkommen legal. Dem Charakter nach könnte man das vielleicht als Umgehung von Sanktionen werten. Aber das ist, finde ich, schon sehr, sehr anmaßend, denn im internationalen Handelsgeschäft läuft das halt so. Wie gesagt, wir können keine Regeln für die ganze Welt aufstellen. Geschweige denn für Singapur, Hongkong sind auch so eine Finanzmarktplätze, über die man das auch machen könnte, die jetzt auch von unseren Sanktionen gar nicht betroffen sind und die selbstverständlich in Russland abwickeln können.
Ja, also die Geldmenge wird ja nicht erhöht in dem Sinne, sondern die Währungen werden nur neu aufgeteilt in ihrer Präsenz. Das heißt, aber jetzt nochmal aus deutscher Sicht ist das Ganze im Prinzip eine Riesenblase, das können wir vernachlässigen.
Ökonomisch, politisch ja nicht, ist klar, weil damit wir natürlich ist, denn ein Ziel der Sanktionen war es ja, Stichwort Wirtschaftskrieg, Russland wirtschaftlich zu schaden.
Und ja, okay, gut. Das ist natürlich auch, das ist fiese und gemein, dass Russland jetzt irgendwie sich was einfallen lässt, um irgendwie die Sanktionen zu umgehen oder so. Also das kann Putin gar nicht machen eigentlich.
Um den Rubel zu stärken, denn das wäre das Gefährlichste an der ganzen Sache für Russland. Ökonomisch ist es ja klar. Ich meine, selbst wenn jetzt aus dem Westen nichts rüberkommt, die meisten Sachen werden in Russland, vor allem den Konsumgüter, viele Lebensmittel werden importiert. So, wenn es jetzt beispielsweise aus China kommt, die Russen sind große Kunden von AliExpress, wie ich weiß, wenn der Rubel sich gegenüber den Renminbi halbiert im Wert, heißt das, dass die Sachen faktisch doppelt so teuer werden. Das heißt, wenn ich jetzt mein MP3-Player, meinen Computer oder sonst was aus China kaufe in Russland, ist das plötzlich doppelt so teuer. So, das Inflation, vollkommen klar, und B ist natürlich auch so eine psychologische Sache, dass natürlich an der russischen Heimatfront die Unterstützung dann für diesen Krieg dadurch natürlich sinken würde. Vollkommen klar, weil die Lebenshaltung, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, das ist natürlich ist klar, logisch.
Ne? Klar, logisch, ja, auf jeden Fall. Aber was haben die Russen jetzt, was versprechen sie sich davon? Oder anders gefragt, ökonomisch gefragt, was für Potenziale ergeben sich denn für Russland aus dieser Geschichte?
Also jetzt ohne Sanktionen in einer funktionierenden Volkswirtschaft, wenn die eigene Währung gegenüber wichtigen Auslandswährungen, Devisen, stark an Wert verliert, würde normalerweise, dann heißt es in den Nachrichten immer, die Zentralbank hat interveniert. So, das ist dann beispielsweise, dass man die ganzen Währungsreserven, die man hat, in diesen Währungen, dass man die verkauft. Teilweise natürlich nur, ist klar. Damit stützt man dann die eigene Währung. Also man erzeugt eine künstliche Nachfrage nach der eigenen Währung, indem man halt eine Fremdwährung in die eigene Währung umtauscht. So, dass es technisch gesehen ist, dass man verkauft was von seinen Reserven. So, das kann aber die russische Zentralbank momentan nicht tun, da sie keinen Zugriff auf ihre eigenen Devisenreserven hat. So, also sprich, Russland muss, wenn es halt diese Abwertung stoppen will und die damit verbundene Inflation, muss es irgendwie seine eigene Währung, den Rubel, stützen. Muss also jemanden dazu animieren, irgendeine Fremdwährung in Rubel umzutauschen. Und genau das machen sie natürlich jetzt mit diesen Geschäften. Das sind ja immerhin, ich habe gehört, 200 Millionen Euro am Tag, die allein schon die deutschen Gasversorger, Gaskunden dort bezahlen. es betrifft ja nicht nur Deutschland, andere Länder kaufen ja auch jede Menge Gas, also EU-Länder kaufen auch jede Menge Gas von Russland und es ist schon eine ganz, ganz gehörige Summe. Also im Grunde nehmen E.ON und Co. dann der russischen Zentralbank die Aufgabe ab, die russische Währung zu stützen, zu stabilisieren. Natürlich okay, clever ausgedacht.
Ja, ja, das klingt schlüssig und du hast auch geschrieben, es ist rational, ne? Also es ist aus russischer Sicht vernünftig, ne? Aber ich verstehe in dem Zusammenhang dann nicht ganz, weil es ja eigentlich nur um Geld hin und Hertauscherei geht, verstehe ich das Argument nicht, dass aufgrund dieser Umstellung auf den Rubel für Gaslieferungen wir jetzt dadurch plötzlich wieder den Krieg finanzieren.
Das verstehe ich auch nicht, weil es auch Quatsch
ist. Okay, gut.
Also, wie gesagt, Russland wird ein Großteil seiner Rüstungsgüter produziert es selber. Die werden nicht importiert, jetzt aus anderen Ländern, wo man Devisen für bräuchte. Ein paar Sachen werden, glaube ich, aus China eingekauft. Okay, aber das lassen wir mal raus. Aber die russische Zentralbank kann Rubel drucken, so viel sie will. Das heißt, Russland hat jetzt keine wirkliche Notwendigkeit, an Rubel zu kommen. So. Und das bekommen sie ja über dieses Manöver. Also, sehe ich nicht ein, wie da jetzt irgendwie der Krieg, die Kriegsanstrengungen durch uns, durch diese Umstellung jetzt irgendwie gefördert werden. Das trifft ganz einfach nicht zu. Wenn Russland jetzt sagt, wir brauchen 5000 neue Panzer, sage ich es einfach mal so, dann könnten sie das ganz einfach über den Staatshaushalt machen, sprich sie drucken Geld.
Ja, ich meine, also wenn ich mal so drüber nachdenke.
Dann brauchen sie unser Gasgeld nicht. Das können sie selber machen. Ja. Weil es ein Rubel ist, ist klar. Ne? Wenn es jetzt in Euro wäre, wenn sie die Waffen importieren würden, in einer Fremdwährung, das wäre eine vollkommen andere Geschichte. Dann würden die Argumente in der Tat jetzt nicht vollkommen falsch sein, dass wir damit den Krieg verlängern und unterstützen. Aber da es halt nicht so ist, da Russland seine Rüstungsgüter in Rubel bezahlt, seine Soldaten in Rubel bezahlt, also in der eigenen Landeswährung, zieht dieses Argument überhaupt gar nicht.
Da könnte man ja fast noch eher sagen, dass wir eigentlich mit jedem amerikanischen Produkt, das wir kaufen, die Kriege der letzten Jahrzehnte der Amerikaner mitfinanziert haben, oder?
Ja, letztendlich schon, ja.
Ne? Also jetzt nur mal um die Absurdität. Also es gibt jeden Rüstungsetat und aus dem Rüstungsetat werden Rüstungsgüter bezahlt. Punkt, aus, Ende. Und irgendwo kommt das Geld her aus Steuergeldern, aus Importen, Exporten, was auch immer. So gesehen macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir finanzieren den Krieg nicht, es sei denn, wir haben null Handel.
Dann, bei den Amerikanern zieht das Argument auch nicht, da die ja auch im eigenen Währungsraum ihre Rüstungsgüter herstellen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt hier so ein Vorleistungsanteil ist, irgendwelche Rohstoffe vielleicht, aber das ist ja minimal. Also bei den Amis zieht es auch nicht. Okay. Wenn du jetzt sagen würdest, mach mir nicht in der Türkei Urlaub, dass Erdogan sich keine Waffen kauft, das würde vielleicht gelten, das Argument. Denn die Türkei ist auf Devisen angewiesen, weil sie die Rüstungsgüter importiert und dafür Devisen braucht.
Aber ja gut, dann können wir aber auch in Deutschland keinen Urlaub machen, weil wir ja auch. Also
vielleicht nur ein technisches Beispiel.
Nee, finde ich gut. Also okay, das soweit dazu. Dann noch ein zweiter Komplex, über den wir sprechen wollten: Spritpreise. Also vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal über diese Idee, die Lindner hatte mit diesem Rabatt irgendwie. Da haben ja die Tankstellen oder die Raffineriebetreiber sind ja sofort an die Decke gegangen und haben gesagt, wahnsinniger bürokratischer Aufwand und die Tankstellenbetreiber müssen in Vorleistung gehen und sich das dann kompliziert wieder zurückholen und so. Das war ja dann auch relativ schnell wieder vom Tisch. Aber bevor wir darüber nochmal sprechen, jetzt gibt's ja diese 300 Euro Einmalzahlung für alle Menschen auf der Welt, also auf der deutschen Welt, genau, also sprechen wir gleich nochmal drüber. Was mich ein bisschen wundert, die Spritpreise gehen ja total durch die Decke. 2 Euro, ding, ding, dong irgendwie. Und bitte?
Ja, ding, ding, dong.
Ding, ding, dong, genau. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so, dass so in den letzten 1-2 Wochen, wenn ich das richtig gesehen habe, die Ölpreise eigentlich ständig gefallen sind. Mhm. Mir als Laie erschließt sich da jetzt der Zusammenhang nicht, weil ich immer dachte, wenn die Ölpreise hochgehen, dann wird der Sprit teurer. Und wenn die Ölpreise wieder runtergehen, dann wird der Sprit günstiger. Ist passt alles jetzt in diese Situation nicht? Oder wie? Erklär mir das mal.
Nö, das passt nicht wirklich. Also das ist... also jetzt, wenn man den Erklärungen der Tankstellenkonzerne, der Ölkonzerne Glauben schenken darf, ist das natürlich, sind das unterschiedliche Märkte. Das ist, was auch richtig ist. Also der Preis für Rohöl. Rohöl ist natürlich, ist klar, hat einen direkten Einfluss jetzt auf den Tankstellenpreis, aber Benzin und Diesel ist was anderes als Rohöl. Aber mir will jetzt auch nicht wirklich in den Sinn, warum jetzt dieser große Unterschied, wo der jetzt ökonomisch drin bestehen soll, warum das also so gegen, wie du richtig sagst, wenn der Trend des Rohölpreises runtergeht, warum sich das nicht fortsetzt. Das wäre ja nur der Fall, wenn die Nachfrage, also wenn das Angebot weiterhin niedrig bleibt. Aber mir ist jetzt nichts bekannt irgendwie, dass irgendwelche Raffinerien Probleme hätten, dass irgendwie diese Pipelines, die das versorgen, dass die kaputt werden oder was man sich sonst vorstellen könnte.
Das kann das vielleicht sein, dass die Lösung, dass die Antwort ziemlich einfach ist? Die
Antwort ist einfach, das ist vollkommen klar, dass dann natürlich das Kasse gemacht wird.
Ja, gut. Ich hätte es jetzt blumiger formuliert, aber genau, ne? So nach dem Motto, ach Mensch, das interessiert jetzt keinen großartig, warum die Preise ansteigen. Wir machen das jetzt einfach mal, selbst wenn die Ölpreise sinken.
Man kennt das ja beispielsweise vor den Ferien. Das sind immer die Diskussionen, dann gehen die Preise in die Höhe. Das Volk sagt, die Tankstellen kassieren uns ab. Die Tankstellen sagen, ja, die Nachfrage ist plötzlich so hoch, weil sie alle in den Urlaub fahren. Deshalb Angebot und Nachfrage, deshalb steigen die Preise. Beide haben recht, also beide spielt mit rein.
Aber man kann sich aber natürlich auf die Nachfrage, die ja erwartbar ist, auch durchaus vorher einstellen.
Ne? Könnte man, klar. Okay. Aber wie gesagt, das sehe ich momentan nicht. Ich wüsste nicht, warum.
Bei dir piept irgendwas.
Ja.
Irgendwas piept bei dir.
Der Mail-Client ist das.
Kannst du das mal ausmachen? Das ist.
Kann ich sogar ausmachen. Extra für dich mache ich das.
Oder leise. Leise geht auch, okay.
Nein, aber wie gesagt, ist ja nicht zu erkennen. Ist ja nicht so, du kennst das ja auch, weil die Preise gerade eben so hoch sind. Ist ja nicht so, dass wir jetzt auf einmal so ganz viel tanken. Eher das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich müsste die Nachfrage momentan eher abnehmen. Ich habe jetzt keine Zahlen zu, aber rein psychologisch müsste die Nachfrage eher abnehmen, was den umgekehrten Effekt auslösen würde, dass die Preise runtergehen müssten.
Ja, das macht es ja noch grotesker eigentlich. Ja. Ne? Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und das wird wahrscheinlich anderen auch so gehen, ich tanke im Moment so wenig wie möglich, so dass ich irgendwie meine Fahrten halt machen kann, aber ich tanke auf keinen Fall voll. Kein Mensch wird jetzt voll tanken. Dann sehe ich zu.
Stärker steigende Preise. Das wäre dann der Homo Ökonomicus, der die Erwartung in steigenden Preisen, dass er darauf reagiert, dass er jetzt voll tankt. Aber macht ja keiner. Ich glaube auch nicht, dass irgendwer, wer beispielsweise einen Heizöltank, der es nicht unbedingt muss, weil er gerade eben friert, der momentan tankt, seinen Heizöltank füllen lässt. Warum sollte ich das? Das mache ich dann, wenn ich der Meinung bin, der Preis ist momentan günstig und wird in der nächsten Zeit nur noch teurer. Dann mache ich mal. Da ist es vielleicht ein bisschen jetzt angebrachter als jetzt hier beim Tanken an der Tankstelle.
Aber na gut, ob ich jetzt 2.000 oder 6.000 Euro für eine Gas, das ist natürlich. Auf der anderen Seite müssen wir ja wahrscheinlich richtig in Sorge sein, wenn die Leute jetzt tatsächlich anfangen würden, wie verrückt zu tanken, weil sie dann ja offensichtlich die Erwartung auf noch weiter steigende Preise hätten. Das wäre ja psychologisch auch fatal. Ne?
Das könnte beispielsweise passieren, wenn irgendwer auf die dumme Idee kommt, was ja immer noch diskutiert wird, dass man einen Energieimport-Boykott gegenüber Russland verhängt.
Also komplett, ja.
Wir beziehen jetzt kein Gas und vor allem kein Öl mehr.
Ja.
Und beim Gas ist es immer so ein bisschen was Besonderes, denn Gas wird zur Stromerzeugung und für die Industrie, die braucht es immer. Die Haushalte brauchen im Sommerhalbjahr nicht so viel Gas. So, da werden normalerweise die Lager vollgemacht. Momentan sind die Lager sind relativ niedrig, hat auch wieder was mit der Privatisierung zu tun. Also das wäre jetzt, da käme die Katastrophe für uns wahrscheinlich erst im nächsten Winter, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, plötzlich kein Gas mehr zu nehmen. Also mit dem Gas, was aus anderen Regionen kommt, das bisschen LNG, was momentan reinkommt, damit könntest du die Stromerzeugung und die Energie rein mengenmäßig, die Preise lasse ich mal raus, aber rein mengenmäßig könntest du die locker versorgen. Du könntest allerdings nicht die Speicher so voll machen, dass wir im nächsten Winter nicht frieren müssen. Aber beim Öl ist es eine ganz andere Sache, das wird auch mal so ein bisschen, es wird auch mal gerne unterschlagen. 35% unseres Öls kommt aus Russland, hier über die Druzhba-Pipeline. Russland ist mit Abstand unser größter Öllieferant. Und Öl brauchen wir immer.
Naja, Habeck sagte, es sind jetzt schon, glaube ich, nur noch 20% oder 25%, sagt ja, Habeck.
Mag sein, dass sie ein bisschen gedrosselt haben, aber...
Bis zum Herbst will er im Prinzip auf der Nulllinie sein.
Ja.
Ich glaube, mit Öl und Gas. Aber gut, okay, das sind jetzt pathologische Erscheinungen, die müssen wir ja nicht sprechen. Also, ja,
vor allen Dingen, da möchte ich noch mal ein bisschen ausholen. Das ist so ein bisschen, also schwäbische Hausfrau-Milchmädchenrechnung ist das. Wenn wir nicht vorhaben, viel weniger zu verbrauchen, ist das im Grunde, heißt das ja nur, dass wir die Menge, die wir aus Russland eigentlich bekommen, dass wir die uns woanders kaufen. Öl aber, das ja, Öl ist ein knappes Gut. Das heißt, wir kaufen das jemand anderen weg. Das sieht man sehr schön an den LNG-Tankern momentan. Die teilweise drehen die auf dem Weg von Katar nach Japan oder nach Südkorea, drehen die plötzlich vor Indien, drehen die um und fahren nach Europa, weil ein europäischer Kunde mehr bezahlt hat. Es ist wirklich so. Auf der Fahrt wird das noch verkauft, der ganze der Inhalt halt. Ja, und das heißt natürlich, dass die Preise weltweit steigen. Das ist jetzt nicht nur eine deutsche Angelegenheit, ist das.
Ja.
Geht nicht nur um uns, sondern wenn wir diese Mengen, die wir aus Russland nicht mehr bekommen, auf dem Weltmarkt kaufen müssen, dann steigen weltweit die Preise. Das kommt mir in der Diskussion auch so ein bisschen zu kurz. Denn wenn wir mal zurückdenken, wann war das so? OPEC beispielsweise, also die große 73, ich glaube 73 war das, ne? Die große OPEC-Krise, das hat eine Weltwirtschaftskrise, eine der größten Weltwirtschaftskrisen oder wenn nicht sogar die größte Weltwirtschaftskrise der Nachkriegszeit ausgelöst. Die erste Ölkrise, als Iran und Irak 79, also nach der Revolution dort, 80 hat glaube ich der Krieg angefangen. Das war die nächste große Weltwirtschaftskrise, die dadurch ausgelöst wurde, dass plötzlich die Ölmengen dort weggegangen sind. Der nächste Irakkrieg, als die USA dann halt die Kapazitäten von Saddam Hussein ausgeschaltet haben und Kuwait war ja auch von betroffen. Weltwirtschaftskrise. Uns ist gar nicht bewusst, was das bedeutet, wenn jetzt so ein gigantischer Förderer wie Russland, ich glaube, hinter Saudi-Arabien und den USA ist Russland der drittgrößte Öllieferant der Welt, wenn der plötzlich größtenteils vom Markt verschwindet. Und das lässt sich auch nicht so einfach substituieren, dass man jetzt einfach sagt, nur noch verkaufen die Russen halt nach China. Das geht technisch nicht, da diese Druzhba-Pipeline nur mal nach Europa geht und die westsibirischen Förderquellen. Du kannst nicht einfach eine neue Pipeline bauen, die das nach China oder nach Indien transportiert. Das ist viel zu viel, das ist irgendwie ein Tanker. Auch die Terminal für Tanker, die existieren gar nicht. Also sprich, diese Mengen würden wirklich vom Markt verschwinden. Und das würde die Preise weltweit in die Höhe treiben. Folge Weltwirtschaftskrise. Und da hast du nun so eine Figuren hier wie Habeck und wie Baerbock. Von deren Entscheidung hängt nun die Frage ab, ob wir in die nächste Weltwirtschaftskrise schlittern. Das ist dramatisch.
Es ist gruselig.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es ja so, diese Erzählung, dass irgendwie die Welt Russland isoliert und alle sanktionieren und so weiter, das ist ja im Prinzip Bullshit, ne? Also es sind ja nur relativ wenige Länder, die wirklich so, also Deutschland ist ja immer
jetzt extrem. Witziger Rillo und dann wirklich gleich intellektueller.
Ja, ich rauchte auch gleich eine. Das heißt, wenn jetzt andere Länder, also China sagst du, ist im Prinzip der Transportweg, den gibt es halt noch nicht. Also das würde
von den ostasiatischen Feldern schon, aber von den
aber jetzt in die westliche Richtung.
In die westliche Richtung.
Den Weg nicht. Wenn jetzt andere europäische Länder sagen irgendwie, also ehrlich gesagt, ihr Deutschen oder auch die Amerikaner, macht doch, was ihr wollt. Wir haben hier gute Verträge, wir kriegen gutes, verlässliches Öl zu vernünftigen Preisen, wir machen einfach damit weiter. Dann wird ja im Grunde genommen, ist ja das Öl und das Gas ist ja beides dann eben noch da. Es wird dann ja auch noch verkauft, dann eben nur in andere Länder. Haben wir dann nicht in letzter Konsequenz sogar die komplette Arschkarte gezogen?
Ja, klar. Aber das ist ja, also nehmen wir mal die EU-Länder mit Ausnahme von Ungarn sind ja alle auf diesem Trip drauf. Polen hat ja schon vor dem Krieg die Verträge mit Gazprom gekündigt. Ich weiß nicht, Finnland ist da, die ticken da auch ganz komisch. Und die anderen Länder, was ist das hier noch? Österreich kriegt noch sehr viel, also jetzt mengenmäßig, nicht prozentual. Tschechien. Die würden höchstwahrscheinlich, wenn die EU jetzt auf so eine Schnapsidee kommt, sich dem anschließen. Ungarn wäre wahrscheinlich das einzige Land, das dann überhaupt noch was abnehmen würde. Und die Ukraine wohlgemerkt. Die Ukraine wird ja weiterhin über die Pipelines versorgt. Das ist ja absurd. Ne? Deutschland boykottiert es und die Ukraine kauft weiterhin russisches Öl und russisches Gas. Die Türkei, ich weiß nicht, inwieweit das, also beim Gas, inwieweit das Verbundnetz dort auf russischer Seite das alles so ein bisschen umlenken kann. Also die Türkei, die hängen noch dran und die werden es garantiert nicht, nicht boykottieren. Das war es dann aber auch schon. Die anderen europäischen Staaten, die hängen da alle ja an dieser EU-Entscheidung mit dran.
Okay, aber ich meine, was die Deutschen jetzt vorgeben zu tun, ist ja, wir suchen jetzt nach Alternativen, damit wir halt nicht mehr abhängig vom russischen Gas und Öl sind. Und du sagst, die Transportwege in Länder, die jetzt gute Abnehmer wären, zum Beispiel nach China, die gibt es nicht.
Genau.
Aber man könnte sie, also das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Das hört man häufiger. Ich in meinen Leserbriefen oder hier bei Facebook in irgendwelchen Kommentaren, die rechnen dann aus, dass es jetzt hier von den westsibirischen Feldern bis zur chinesischen Grenze jetzt nicht fürchterlich viel weiter ist als nach Europa. Das stimmt. Bloß was ist an der chinesischen Westgrenze? Da ist die Provinz Xinjiang und die Provinz Xinjiang, die hat keinen großen Energiehunger, ganz im Gegenteil. Die sind bereits an das russische Netz angeschlossen und die brauchen gar nicht viel mehr. So, und jetzt von Xinjiang bis zu den energiehungrigen Gegenden in China. Das sind nochmal, ich glaube, um die 8000 Kilometer, das ist richtig weit, ist das. Und selbst wenn China das wollte, da irgendwie eine Pipe, die Chinesen sind da natürlich recht fix und die kriegen einiges auf die Beine gestellt, aber das ist keine Sache, die jetzt mal in einem Jahr erledigt wäre. Das wäre schon ein richtig großes Projekt, wäre das. Von den westsibirischen Feldern bis nach Shanghai, bis nach Guangdong oder nach Peking im Norden, da jetzt eine Pipeline zu bauen.
Also ja, auf der anderen Seite, wir wissen, dass die Chinesen, wenn die erstmal was bauen, sind die ziemlich fix, ne?
Dann sind die ziemlich, sind die ziemlich fix. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Kleinigkeit. Das ist, selbst für Chinesen ist das eine Mammutaufgabe.
Ja gut, aber ich meine, wenn Deutschland die Zeit jetzt für seinen Kram nutzt, kann Russland natürlich die Zeit auch nutzen, um zu sagen, okay, jetzt...
Langfristig wäre das sicherlich eine Perspektive, wird vielleicht so kommen. Im Süden nach China, okay, das ist jetzt nach Indien, da ist zwar der Himalaya im Weg, aber da gibt es auch so eine Modelle, wie man das irgendwie da hinbekommen könnte. Ich weiß nicht, ob man das alles so glauben kann, aber es wird zumindest auch von russischen Staatsmedien immer wieder, wird das immer wieder gestreut. Kann ich schlecht beurteilen. Ich persönlich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, Öl und Gas über den Himalaya zu transportieren. Aber gut, anderes Thema. Aber es sind alles langfristige Sachen.
Da müsste man die Schweizer fragen, die können ja so Tunnel bauen irgendwie. Vielleicht.
Sehr langfristig. Also das hat jetzt nichts mit dem Szenario Weltwirtschaftskrise zu tun.
Ja.
Denn das ist vielleicht fürs nächste Jahrzehnt sind das so Themen, über die wir da sprechen können.
Da kommen wir gleich nochmal auf die 300 Euro und was Sie sich da alles ausgedacht haben. Ich habe übrigens direkt bei der Bundesregierung angerufen gestern und habe gefragt, wie ich die denn kriege. Und da hieß es, da läge jetzt noch nichts dazu vor.
Nee,
und
aber
habe ich gefragt, warum denn nicht? Ich habe vorhin auf Twitter gelesen von Olaf Scholz, dass es das jetzt gibt. Da hat er einfach aufgelegt. Ne?
Ja, so ein Arsch.
Der Arsch, ja. Aber gut.
Das steht ja zumindest im Gesetz drin, dass es über die Einkommensteuer das Ganze erledigt wird. Also Punkt 1, du musst es versteuern. Dann bleiben von den 150 nur noch 150, von den 300 nur noch 150 oder weniger über. Punkt 2.
Sozialabgaben auch, oder nicht? Ich habe irgendwas von Sozialabgaben gelesen.
Ja, die Sozialabgaben kommen auch noch drauf, ist klar.
Ja.
Deshalb, ja.
Okay.
Gut, wir gehören jetzt nicht zur Spitzensteuerklasse, deshalb habe ich das schon mal sportlich halbiert.
Okay.
Und mal Punkt 1, Punkt 2, andere Leute, die keine Steuern bezahlen, Rentner beispielsweise, die unterhalb des Eingangssteuersatzes liegen, die kriegen gar nichts.
Okay, also das ist natürlich eine völlig naive Vorstellung, die ich hatte, das ist mir auch klar, aber man muss es vielleicht auch einfach mal sagen, weil das ist ja wieder so eine Mogelpackung, ne? Also es klingt ja so, es kriegen jetzt alle 300 Euro und aus alle wird dann, naja gut, alle Arbeitnehmer und alle Selbstständigen und die dann aber auch nur, also die Minijobber jetzt wieder nicht und also im Prinzip sind es dann nur noch wenige alle und gleichzeitig wird es aber auch nicht ausgeschlossen. ausbezahlt oder überwiesen oder so, sondern es wird über die Einkommensteuer. Das heißt also, die Freude währt kurz, weil man faktisch eigentlich überhaupt nichts davon mitbekommt.
Und das Schönste ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent in Deutschland überhaupt eine Einkommensteuererklärung machen. Normale Leute, die jetzt keine Einnahmen haben, außerhalb jetzt ihrer normalen Verdienste, die machen ja keine Einkommensteuererklärung in der Regel. Oder die halt nicht was Besonderes abzusetzen haben.
So. Ja, müssen Sie anfangen damit.
Im nächsten Jahr müsste wirklich jeder, weil diese 300 Euro, da müsste man eine Einkommensteuererklärung für machen, ist jeder Einkommensteuererklärungspflichtig. Irre. Da werden sich die Finanzämter freuen.
Okay, gut. So viel also zu den großzügigen Geldgeschenken. Lindner hat sowieso gesagt, es wird weitere Entlastungen geben. Er hat weitere gesagt. Ich frage mich immer, wo die ersten herkommen, ehrlich gesagt. Also, aber gut, das ist politische
Rhetorik. Aber auf anderen Seite fällt mir jetzt auch nichts so wirklich Unbürokratisches ein. Ich meine, gut, wie die Franzosen es mal gemacht haben, so Schecks verschicken. Ich glaube, die Österreicher haben es auch mal gemacht. Das wäre so
eine. Die Amis doch auch in der Corona-Krise.
Genau, richtig. Die machen das auch. Das wäre eine sehr unbürokratische Lösung. Aber gut.
Das hätte ich mir gewünscht, ja.
Ja, aber wir Deutschen, was Unbürokratisches kriegen wir nicht hin.
Nee. Okay, gut. Abschließend, letzter kleiner Punkt. Du hast es vorhin angesprochen und das finde ich sowieso ganz interessant. Dieser ganze Ukraine-Konflikt, jetzt unter wirtschaftlichen Voraussetzungen betrachtet, Russland liefert ja nach wie vor vertragsgerecht Gas und Öl auch in die Ukraine. Mhm. Richtig?
Ja.
Wenn Putin jetzt wirklich krass wäre, dann könnte er doch eigentlich sagen, okay, militärisch kommen wir da nicht weiter. Es gibt jetzt kein Öl und kein Gas mehr. Dann wäre das Land doch innerhalb von einer Woche, wäre das doch down, oder nicht?
Ja, wirklich. Ich meine, ich weiß nicht, haben sie jetzt schon zwei AKWs oder Tschernobyl besitzt? Ich glaube, Zaporozhia haben sie mittlerweile auch besetzt. Den ganzen Strom in der Ukraine könnten sie rein theoretisch auch kappen.
Ja.
Aber nicht. Ich meine, gut, das ist halt die, ja, das sind halt dann die zwei verschiedenen Erzählungen. Die Erzählung im Westen ist ja, das war Vernichtungskrieg ist, der auf die Zivilbevölkerung zielt. Und die russische Variante ist ja, dass man der Zivilbevölkerung möglichst wenig Schaden zufügen will. Und zumindest in diesem Punkt, ist ganz, ganz schwer, mal alles von außen zu beurteilen, aber zumindest in diesem Punkt, dass die Energieversorgung, die Gasversorgung, die Ölversorgung, dass das alles in der Ukraine noch steht und dass Russland da nichts unternommen hat, um das zu stoppen, was ja anlässlich der Jahreszeit auch eine humanitäre Katastrophe wäre, wenn plötzlich in der Ukraine die ganzen Heizungen ausfallen, spricht eigentlich dann eher für die russische Variante, dass man ja wirklich, das hört sich so ein bisschen blöde an für ein Land, das einen Angriffskrieg führt, aber dass man zumindest versucht, die Herzen und Hirne der Ukrainer zu gewinnen.
Ja, also ich denke das tatsächlich schon eine ganze Weile, denn das ist für mich aber auch jetzt keine Frage der Parteilichkeit oder so oder der Strategie, der Strategie eigentlich schon eher, aber was du sagst, ist für mich schlüssig, weil von der militärischen Stärke her, ich sag mal, als das losging, als Russland gesagt hat, okay, jetzt gehen wir da rein, da hat es ja auch noch keine Waffenlieferungen aus den USA, aus dem Westen, sonst viel gegeben. Das heißt, die Ukraine war zu dem Zeitpunkt reduziert auf das, was sie haben. Und ohne da jetzt zahlen zu können, zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass natürlich Russland als Militärmacht gegenüber der Ukraine exklusiv der Waffenlieferung an die Ukraine in einem wahnsinnigen Maß überlegen ist. Und ich vermute tatsächlich, dass es möglich gewesen wäre, das Ding innerhalb von 3-4 Tagen zu gewinnen und platt zu machen. Aber dann eben, ja gut, das ist Spekulation, lass es eine Woche sein, von mir aus auch zwei. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, die Konsequenz wäre dann eben ein wirklich maximaler Schaden unter der Zivilbevölkerung, auch auch innerhalb der gesamten Infrastruktur. Dann kannst du ja nicht sagen, irgendwie, also Theater, Kindergärten, Krankenhäuser schieße ich nicht, sondern wenn, dann zack, rein und dann machen wir da Tabula Rasa und räumen auf. Und das ist ja nicht passiert. Und das führt mich tatsächlich zu der Vermutung, dass diese Aussage, dass sie möglichst auf Kollateralschäden in der Zivilbevölkerung verzichten wollen, für mich durchaus glaubwürdig ist. Hinzu kommt eben die Tatsache, dass sie jetzt die Energieversorgung eben nicht abschneiden. Auch das wäre, ich sag mal so, im Krieg kannst du das ja alles machen, ne? Also normalerweise setzt du dich hin und sagst, jo, ist Krieg. Wie gewinnen wir den? Ja, Energieversorgung, und dann nehmen wir die Radiostation ein und was weiß ich nicht, irgendwann sind wir im Regierungsgebäude. Und das haben sie alles nicht gemacht. Und
ist ja auch ein anderer.
Haben ja auch noch Verluste zu beklagen.
Ne? Ich bin kein Militärstratege, aber es ist ja ein anderer Krieg. Das ist ja nicht so ein klassischer Krieg, wo man jetzt in die Hauptstadt einmarschiert und keine Ahnung. Es geht ja darum.
Naja, aber das hatten sie ja vor. Ich meine, sie wollten Kiew ja einnehmen.
Das weiß ich nicht, ob das wirklich vorhatten. Wenn ja, dann sind sie ziemlich dilettantisch vorgegangen. Aber wie gesagt, ich bin kein Militärstratege. Das Ziel ist es ja eigentlich, die ukrainische Regierung an den Verhandlungstisch zu bringen und halt zu Kompromissen zu zwingen. Wie lässt sich das erreichen? Das ist halt das Problem. Und gleichzeitig natürlich das Volk der Ukraine nicht komplett gegen sie aufzubringen. Denn die neue Regierung, die dann irgendwann dort eingesetzt wird, ich glaube nicht, dass Zelensky weiterhin dort Regierungschef bleibt. Die braucht ja auch, ja, man will ja kein zweites Afghanistan, sondern man will ja eine Regierung haben, die beim Volk auch halbwegs anerkannt ist. Und da wäre es natürlich unglaublich, wenn man jetzt so einen Vernichtungskrieg führt mit den schlimmsten Folgen für die Zivilbevölkerung, dann bezweifle ich ganz stark, dass diese neue Regierung Rückhalt hätte in der Bevölkerung. Dann hätte man ein zweites Afghanistan, das Russland nicht wollen kann.
Ja, das ist das eine. Also das ist sozusagen das psychologisch-emotionale. Das andere ist natürlich die Tatsache, in dem Moment, wo ich ein ganzes Land kaputt bombe, muss ich es auch wieder aufbauen. Und daran können die Russen überhaupt kein Interesse haben. Sie haben ja im Prinzip eh kein gesondertes Interesse an der Ukraine. Ich meine, das Land ist wirtschaftlich am Boden. Um da überhaupt erstmal was irgendwie in Wallung wiederzubringen, müsste ja wahnsinnig viel Aufwand betrieben werden. Also
Ich weiß nicht, ob es falsche Geheimdienstinformationen waren oder generell eine falsche Einschätzung der Lage. Ich denke, dass die Russen sich ziemlich verkalkuliert haben, was die Bereitschaft der Ukrainer zur Verteidigung angeht. Denn die scheint ja doch auch nach allen neutralen Quellen, die man da verfolgen kann, ist immer schwer, weil beide Seiten natürlich ihre Propaganda haben. Aber zumindest, was man so verfolgen kann, scheint die Bereitschaft der Ukrainer ja sehr, sehr hoch zu sein, ihr Land zu verteidigen.
Nee, muss ich dazwischengrätschen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe gerade heute ein Interview gehabt, das wird jetzt die nächsten Tage wird das publiziert, mit der Maidan-Dichterin. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Name komme ich jetzt nicht drauf, Ivana so und so. Die hat 2014 auf dem Maidan hat die halt Gedichte vorgetragen für den Maidan-Protest. Also die war damals auf der Seite der Maidan-Proteste und ist dann eben mit ihren Gedichten, hat sie so eine gewisse lokale Berühmtheit erlangt sozusagen. Und jetzt 8 Jahre später, die ist inzwischen nach St. Petersburg abgehauen oder jedenfalls ist sie dahin gefahren, also ist nicht mehr in der Ukraine. Anatoly Schari geht ja auch nicht mehr in die Ukraine zurück, auch ein Oppositioneller. Und die hat mir im Interview gesagt, wie gesagt, das wird publiziert die nächsten Tage, ihrer Einschätzung nach ist es unter den Westukrainern, ich habe bewusst nach den Westukrainern gefragt, zwar schwer zu sagen, aber über den Daumen gepeilt könnte man sagen 50-50. Und 50-50 bedeutet dann eben auch noch Abstufungen, dass es eine Gruppe gibt, die tatsächlich sehr dem Westen zugeneigt ist. Dann gibt es eine Gruppe, die ist eher Russland zugeneigt. Dann gibt es aber auch eine relativ große Gruppe, die einfach nur beiden zugeneigt ist. Und die sagt, warum denn überhaupt das eine oder das andere? Das war ja auch die Problematik bei dem Assoziierungsabkommen damals. Damit ging das Drama ja im Prinzip los. Ging früher los, aber eigentlich nach der Wiedervereinigung. Aber ist egal. Also wie gesagt, die war live dabei und die hat das alles jahrelang mitverfolgt als Ukrainerin und war eben sehr nah dran und sagt, dass es keinesfalls so ist, wie es hier im Westen dargestellt wird, von wegen die gesamte Westukraine küsst dem Westen die Füße und will von den Russen befreit werden oder so. Also so ist es nicht.
Das ist richtig. Ja. Das ist ganz interessant. Ich meine, ein paar Ukrainer kenne ich, ein paar Russen kenne ich. Allesamt finden den Krieg scheiße, fürchterlich, kein einziger
Spruch. Alle, ja.
Ja. Aber alle Ukrainer, die ich kenne, zumindest die Männer, sind nur Männer, die ich kenne, verdammt, egal, die sind alle ausgebüxt. Verstecken sich momentan in der Westukraine, wollen irgendwie grün über die Grenze dann hier nach Polen. Kein einziger hat er jetzt zur Waffe gegriffen oder halt dieser Einberufung ist er gefolgt. Das spricht ja eigentlich auch jetzt gegen diese These, dass alle nur so darauf brennen, jetzt hier die bösen Besatzer zu vertreiben.
Ja, das glaube ich auch. Also da gibt es ein sehr viel sehr viel differenziertes Bild. Aber gut, gut. Irgendwas hatte ich noch, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, dann haben wir es im Moment, für den Moment, also meine Fragen, die ich mir so zurechtgelegt hatte, die hast du eigentlich beantwortet. Fällt dir noch irgendwas Ökonomisches ein, was jetzt vielleicht zum Abschluss noch bedeutsam wäre für unsere wohlgeschätzten Zuschauer?
Eigentlich haben wir alles, ne?
Ja, ne, im Moment schon, ne?
Ja. Weil man so generell noch die Wirkung der Sanktionen in Russland.
Ja, gerne.
Da habe ich das Gefühl, dass der Westen sich damit, also wenn es denn die Narrative des Westens, wenn die denn überhaupt glaubwürdig sind, was ich gar nicht glaube, dass man nämlich ja das Land demokratisieren will und ein Regime-Change hin zum Liberalen, dass man sich damit mit diesen Sanktionen so richtig schön ins eigene Knie geschossen hat, habe ich den Eindruck, auch durch die Russen.
Jetzt Russland demokratisieren, oder wie?
Ja, genau. Ja. Also die Idee dahinter war ja die russische Wirtschaft und vor allen Dingen halt diejenigen, die jetzt nicht die Bauern auf dem Lande, sondern durchaus jetzt hier die Oberschicht oder die obere Mittelschicht, die halt auch ja von Konsumausgaben für westliche Güter tätigt, die besonders damit zu treffen. Das war ja auch der Gedanke dahinter, ne? Das geht, zumindest habe ich den Eindruck, komplett nach hinten los. Denn es sind genau diejenigen, die jetzt auch, wie gesagt, Leute aus meinem Bekanntenkreis dort aus Russland, die in der Tat jetzt wirtschaftlich vor dem Aus stehen, aber genau in die andere Richtung ticken, die jetzt genau. Teilweise habe ich da schon ein bisschen Angst vor. Von denen höre ich jetzt, was ich vorhin von denen nie gehört habe, so nationalistische Untertöne da drin. Und die entfremden sich wesentlich mehr vom Westen. Da baut sich ein richtiger Hass gegenüber dem Westen auf, den wir vorher nie gehabt haben. Die waren vorher sehr, sehr pro-westlich. Also pro-westlich jetzt nicht im Sinne von US-Doktrin, das auf keinen Fall, aber was jetzt so Kultur, Lebensart angeht, auch so Privatleben.
Austausch.
Ne? Ja. Genau. Die man also durchaus als Liberale hätte bezeichnen können. Bei denen geht das jetzt in die Richtung mehr ins Nationalistische, habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, ist das. Denn wenn wir darüber sprechen, weil allein schon vom Alter her, irgendwann gibt es keinen Putin mehr, das ist vollkommen klar. Er ist ja auch nicht, er ist ja auch nicht unsterblich. Was kommt nach Putin, wenn wir uns mal diese Frage stellen?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Sanktionen haben wir nicht zum Besseren, also zum Besseren in Anführungszeichen, für uns verändert, sondern eher zum Negativen.
Und
die chauvinistischen und die revanchistischen Zirkel gestärkt als die liberalen pro-westlichen.
Das ist spannend in der Tat. Und ich will an der Stelle auch nochmal, ich meine, das gibt jetzt wahrscheinlich Ärger von entsprechenden Leuten, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir froh sein können, dass Putin das Ganze die letzten Jahre über gemacht hat. Also wir könnten es da mit ganz, ganz anderen Kalibern zu tun bekommen in Zukunft, wenn Putin, der definitiv, das mögen die Zuschauer jetzt teilen oder nicht, aber er hat definitiv eine unglaubliche Geduld und eine im positiven Sinne Ignoranz gegenüber Bashing und Verdächtigungen, fehlender Unschuldsvermutungen und so weiter. Er hat da eine unglaubliche Geduld an den Tag gelegt. Und was die Ukraine angeht, hat schon der ehemalige US-Außenminister Kissinger gesagt, irgendwie, lasst bloß die Ukraine in Ruhe, dass wir zu einem Krieg führen. Ich glaube, das hat er 2008 gesagt oder so.
Putin mal seine Auszeit kurz hatte, da wurde er durch Medvedev vertreten.
Genau.
der damals ja als liberal und pro-westlich eigentlich galt, also in gewissen Rahmen pro-westlich, aber auch als liberaler galt, wenn du den heute ist er ja, ich glaube, Vorsitzender des Sicherheitsrates dort, oder national, ich weiß nicht, wie der heißt, aber er ist ja noch, hat ja noch eine wichtige Position dort, wenn du ihn heute hörst, ja, er hört sich an wie ein Nationalist, also wie ein reaktionärer Nationalist, der auch hart in seiner Wortwahl ist. Ich denke mal, das ist ganz typisch für ja das Ergebnis, was wir als Westen, nicht wir, was der Westen halt durch seine aggressive und nicht kommunikative Eskalationsstrategie erreicht hat.
Ja, definitiv. Ich habe übrigens, ich habe übrigens vor kurzem mit Gerd Even Unger, unser Dritter im Neuland-Rebellenbunde, gesprochen. Der ist ja auch, würde ich sagen, Russland-Kenner. Und
guter Mann.
Ja, auf jeden Fall. Und der sagte, was er jetzt so gerade erlebt, auch durch seine Kontakte in Moskau, ist das, weil jetzt ja diverse Firmen, glaube ich, IKEA und McDonald's und so, alle möglichen wandern ab. Und Putin haut wohl ohne Ende Förderprogramme raus im Moment und schafft dann sozusagen verstaatlichte Alternativen. Mhm. Durch die sozialen Medien ging so dieses McDonald's, dieses umgedrehte M, das dann irgendwie zu einem B wird oder so. Das wurde irgendwie belächelt. Aber letztlich ist es wohl tatsächlich so, dass er wirklich versucht, die Wirtschaft dann eben mit sozusagen so einer Art Sozialismus-Light dann eben wieder aufzubauen. Also so Unternehmen wie, keine Ahnung, ob es jetzt IKEA ist, aber McDonald's und einige andere, Starbucks und H&M, was es da nicht alles gibt, dass im Prinzip die Modelle weitergeführt werden, dann eben nur unter staatlicher Kontrolle und dementsprechend bleiben die Arbeitsplätze erhalten und der Konsummarkt, der blüht dann eben auch weiter. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich denke, das ist klug. Das ist natürlich strategisch klug, weil wenn jetzt die Firmen abwandern und die Arbeitsplätze fallen alle weg, dann gerät er natürlich auch in den Strudel irgendwie. Und stattdessen zu sagen, ja gut, dann machen wir das halt verstaatlicht weiter. Irgendwie ist ja auch kein Ding. Sehr schön. Ja, naja, wir sind gleich fertig. Finde ich sehr interessant, aber das eine schließt das andere nicht aus. Das kann natürlich auch zu einer gewissen Harmonisierung und Zufriedenheit innerhalb der Bevölkerung führen, weil die sagen, okay, wir kriegen jetzt Förderprogramme und die Unternehmen, die abgewandert sind, die werden jetzt trotzdem weitergeführt. Ich verliere meine Arbeitsplätze nicht und so. Psychologisch, politisch, wirtschaftlich ja sicherlich ganz, ganz wichtige Maßnahmen. Auf der anderen Seite stimme ich dir aber genauso zu, dass länger diese nicht nur wirtschaftliche, sondern ja letztlich auch psychologische Isolierung Russlands dauert, desto größer, also dafür muss man auch kein Prophet sein, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass sich ein nationalistisches jetzt erst recht Denken durchsetzt. Und wenn dann der Nachfolger von Putin so tickt, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen, dann ist Holland in Not. Oder Polen offen oder wie auch immer. Also dann haben wir ein echtes Problem. Und aber es ist schade, ne? Also ich meine, es wurde mit Assad gemacht, es wurde mit Saddam Hussein gemacht, es wurde jetzt auch mit Putin gemacht. Irgendwann kommen dann die Vergleiche mit dem Nationalsozialismus und dann ist es der neue Hitler und dann sind es Vernichtungskriege. Das ist alles so dermaßen destruktiv und es hat mit Diplomatie nicht das Geringste zu tun. Und gerade jetzt in diesem Moment, den Satz noch, Jens, gerade jetzt in diesem Moment wären diplomatische Ansätze so dermaßen wichtig. Stattdessen wird nur eskaliert. Zu Ende gedacht kann man sagen irgendwie, also im Westen hat überhaupt keine Sau Interesse daran, dass dieser Scheißkrieg mal zu Ende geht. Im Gegenteil, die richten sich darauf ein, dass das noch so richtig schön lange dauert irgendwie. Die Rüstungsindustrie freut sich ein Loch im Bauch. Aber ich reg mich schon wieder auf. Also
bin ich auch ganz bei dir.
Ja, wollte ich nicht. Aber ich habe es jetzt die ganze Zeit geschafft. Aber jetzt ging es doch wieder nicht. Naja.
Jetzt. Egal.
Bitte, na, was?
Du wolltest nicht, dass ich dir mal zustimme?
Doch, nee, ich wollte mich nicht aufregen. Ich reg mich so oft auf in letzter Zeit. Ich wollte mal ein bisschen, aber insgesamt, ich habe es da ganz gut hingekriegt, glaube ich. Ne? Passt schon, ne? Jens, ich bedanke mich für dieses außerordentlich spannende Gespräch und das viele, viele interessante ökonomische Dinge ans Tageslicht gebracht hat. Und dementsprechend sind wir natürlich gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt kommentieren unter dem Video, stellt Fragen oder beschimpft uns. Morddrohungen werden nicht durchgelassen. Ansonsten, ja.
Jens. Ja, kritische Kommentare werden gelöscht.
Sowieso, ja. Also, aber so kennt ihr uns, das ist jetzt nichts Besonderes. In diesem Sinne, dir noch ein schönes Wochenende und
ja, Tom, dir auch. und den Zuschauern und Kommentatoren viel Spaß.
Genau, und euch auch ja, gute Zeit. Tschüss! Super!